Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tobi trifft tolle Typen. Vorab, ich weiß, es ist sehr, sehr unregelmäßig, was ich hier podcaste und hochlade, aber ich will nicht gezwungen werden, etwas zu tun, was ich gerne mache. Nachher habe ich nämlich keinen Bock mehr da drauf und deswegen freue ich mich umso mehr über meinen heutigen Gast, Maxi Stettenbauer. Hallo.
Hi, Tobi. Tachchen.
Wir sind auf Distanz. Er ist zu Hause, ich bin hier zu Hause und genau, es ist Sonntag, der 26.07. Und als allererstes, Maxi, die Frage natürlich, wie geht's dir sonst?
Ja, mir geht's den Umständen entsprechend gut, ne? Aber klar, dem Geschäft geht's gerade überhaupt nicht gut. So, ich bin ja froh, dass ich noch Auftritte habe oder so, aber ansonsten ist es momentan schon krass, ja. Schon absolut Ausnahmesituation.
Ich habe natürlich in Vorbereitung auf den Podcast ein bisschen quer gehört über in deinen Podcast nochmal rein mit deiner Frau Eva und finde es sehr schön, dass du den Mehrwerteffekt von wir brauchen als Künstler die Veranstalter und die Veranstalter brauchen die Künstler, wo du über das anstehende oder den anstehenden Auftritt im Fritz oder vom Fritz in Bremen erzählt hast. Mhm. Deswegen musste ich so ein bisschen lachen, als du gesagt hast, wenn die Telefonieliste immer leerer wird und dein Name irgendwann auftaucht.
Ja. Yeah.
deswegen ist meine Frage am Eingang, was kann Humor leisten?
Wow, ja, das ist ja die große Preisfrage, ne? Also ich habe da ein sehr zwiespältiges Verhältnis dazu, weil auf der einen Seite sehe ich diese ganzen Satiriker, die alle erzählen, dass Humor gesellschaftsverändernd ist und Missstände aufdecken kann und total weltverändernd ist, so. Und auf der anderen Seite gucke ich mir dann irgendwie einen Stand-Up-Comedian wie Brian Regan an, der einfach davon erzählt, dass er irgendwie einen Kühlschrank kaufen will und ich bepiss mich vor Lachen und es ist mir vollkommen egal, ob das gesellschaftsverändernd ist oder nicht. Ich finde einfach, das ist ein sehr tolles Produkt in dem Moment. Ich weiß nicht, was Humor wirklich leisten kann. Ich glaube, wir erwarten alle viel zu viel davon. Ja, also deswegen, es ist auch so subjektiv, ne? Also deswegen, was Humor wirklich, also oder besser gesagt das Lachen, was passieren kann, ist, dass du dich einfach besser fühlst. Also so simpel es halt. Also ich sehe es nicht komplizierter, ehrlich gesagt. Ja, also du lachst und in der Regel geht's dir besser. So, und wenn Leute nach Auftritten zu mir kommen und dann sagen, hey, ich hatte gerade einen scheiß Tag oder ich hatte irgendwie eine scheiß Woche oder ich habe ein scheiß Leben, ja, aber der Abend bei dir konnte ich mal wieder richtig lachen, so. Und ich finde, dass es hat was Hoffnungsspendendes, so würde ich jetzt mal sagen. Aber ob Humor wirklich was verändern kann, das weiß ich nicht.
Es ist auf jeden Fall voll die philosophische Frage direkt am Anfang. hab gedacht, yeah. Ich hau mal einen raus. Weil ich hab dich, glaube ich, bin einmal mit dir aufgetreten bei Boing und zweimal haben wir uns, hab ich dein Solo angeguckt. Einmal in Heidelberg im Karlstor und einmal bei der einer Aufzeichnung in Mannheim.
Ja, yeah, okay.
Im Kapitol, wo ich bis heute peinlich berührt derjenige bin, der so laut gelacht hat.
Oh, cool. Ach, du bist da drauf zu hören, oder wie?
Ja, und du gehst drauf.
Ach, lustig.
Ein. Das ist so lustig. Also.
Ist aber, Mannheim ist aber auch schon wieder 3 Jahre her. Das ist auch krass, wie schnell die Zeit vergeht, ne?
Das ist echt übel. Das ist, manchmal vergeht die Zeit so langsam, also was weiß ich, wenn man lernt. Und dann
ja.
Ich lerne jetzt eine Stunde, boah, ich habe heute gepackt, was? Es sind erst 5 Minuten rum und dann. Was weiß ich, schreibst du eine Klausur und dann denkst du so, fuck, ich komme nicht hinterher. Also Zeit ist super relativ.
Ja, voll. Also wenn ich darüber überlege, dass ich jetzt 32 bin und ich jetzt fast 12 Jahre in dem Spiel bin hier, Stand-up, denke ich mir auch so, Alter, wie schnell ging das vorbei? Also ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass ich ein alter Hase bin oder so, sondern ich habe immer konstant das Gefühl, ich kann's fast, ja.
Aber auch nur fast.
Aber auch nur fast, ja.
Wo würdest du denn gerne hin? Das ist ja die nächste Frage. Was ist da der nächste Schritt?
Nein, ich glaube, den nächsten Schritt und den nächsten Step gibt's gar nicht. Ich glaube, ganz viele Comedians oder Künstler oder Menschen im Allgemeinen machen sich total den Druck, weil sie irgendwo einen Plan haben, wo sie zu sein haben. So ab einem, zu einem gewissen Punkt, ne? Und ich habe das auch am Anfang total intensiv versucht, ja, und habe auch gesagt, so, ja, wenn ich 25 bin, 26 bin, dann ist die Late Night da und mit 28 habe ich den ersten Comedy-Preis und so und habe wirklich gedacht, so, man kann das irgendwie so planen oder so, aber in Wahrheit habe ich mich selber da total verloren auf dem Weg, immer so ein bisschen, ja, also meine Comedy war auch nicht so gut, wie sie hätte sein können, ja, weil ich einfach viel zu sehr auf Effektivität so geguckt habe, ne? Und das fand ich, ja, also, naja, deswegen, ich habe nicht wirklich einen nächsten Step, das eröffnet sich halt immer, weil momentan ist sowieso alles auf Halde. Also wenn du mich so konkret fragst, der nächste Step für mich wäre, dass Corona vorbei ist. Das wäre für mich der nächste Step.
Im Arsch der Corona. Mhm. Nee, aber also da frage ich mal so, du bist mit 20, also ich weiß relativ viel, du bist bald aus Bayern nach Köln zu Giga und was war dann so der Switch für dich, wo du gedacht hast, ich gehe jetzt auf eine Bühne und mache jetzt Stand-up?
Boah, da denke ich oft drüber nach. Es gab in meinem Leben einfach nicht wirklich einen Zeitpunkt, wo ich nicht dachte, dass ich mal auf die Bühne gehe. Also das war für mich einfach ganz komisch. Es gab da für mich nie diesen Erhellungsmoment, so, ne? Sondern das war ganz simpel. Ich war in der Schulspielgruppe bei mir in der 4., 5. Klasse. Und da haben wir Theaterstücke gespielt und ich wollte einfach die Rolle mit den meisten Lachern. So, ich fand das cool, wenn da gelacht wurde, ja. Und so habe ich die halt gespielt, ja. Und das fühlte sich immer irgendwie gut an und ich fühlte mich danach immer wieder King, wenn ich dachte so, boah geil, jetzt habe ich gerade hier bei diesem Schulfest, habe ich eine Pointe, die ich mir nicht mal selber ausgedacht habe, sondern die ich einfach aus dem Drehbuch nachgespielt habe, ja. Da Leute zum Lachen gebracht habe und ich glaube, so fing das an. Ja, das heißt, das hat für mich schon immer interessant gewirkt.
Also diese Bestätigung.
Ja, oder ja, Bestätigung. Das war das Erste auf jeden Fall. Ja, das ist tatsächlich irgendwo so, oh cool, das fühlt sich gut an. Ja, genau.
Also war das nicht so, dass deine Familie gedacht hat, geh auf die Bühne und lass uns in Ruhe.
Nein, nein, nein. Meine Familie war lange dagegen. Meine Familie war lange dagegen. So. Oder beziehungsweise, was heißt nicht dagegen? Sie wussten nicht, wo sie es einsortieren sollten. Weil ich war dann immer unterwegs und habe irgendwas gemacht so und dann mit 18 nach Giga und mein Papa schon so, sag mal, willst du nicht irgendwann mal eine Bewerbung schreiben oder irgendwie sowas? Willst du nicht irgendwie mal was machen? Und da habe ich gesagt, nee, ich habe einen Plan. Ja, ich habe mir den nie konkret zurechtgelegt, aber der war irgendwie immer da, so, und ich war immer fest überzeugt davon, dass ich irgendwie auf der Bühne mein Geld verdienen werde.
Okay, was hat dich da so sicher gemacht?
Ich habe keine Ahnung. Also ich habe wirklich keine Ahnung. Ich würde mich auch nicht als wirklich talentiert oder so bezeichnen, ne? Es war wirklich einfach, es war irgendwie, war da so ein Urvertrauen immer da, ja? Also es gab keinen Erhellungsmoment, es war irgendwie immer so, das wird mal sein, ja. Ich weiß nicht, wie erfolgreich es wird, ich weiß nicht, wie vielen Leuten es gefallen wird, aber es wird so sein, dass ich mal auf die Bühne gehe, ja.
Und kannst du dich noch an deinen allerersten Auftritt erinnern?
Ja, der allererste Auftritt, da hatte ich eine Moderation in Wien. Und da habe ich mal den Veranstalter gefragt, ob ich so eine Stand-Up-Comedy-Nummer ausprobieren kann. So, das war das erste Mal. Und da waren so 20 Leute. Und da habe ich während meiner Moderation, das Lustige ist, danach sollte ich eigentlich so einen anderen Typen ansagen. Und der steht da am Vorhang, ja, und wollte eigentlich auf die Bühne und wartet, bis ich ihn ansage. Und ich habe halt einfach mal 25 Minuten gebraucht, bis ich ihn ansage, weil ich halt unbedingt meine Stand-Up-Comedy-Nummer testen wollte, ja. Und das Schlimme ist, ich habe in diesen ganzen 25 Minuten keinen einzigen Lacher bekommen. Ja, keinen einzigen. Ha. Wirklich nicht. Keinen einzigen. Aber weißt du, was das Krasse ist? Ich hab's den Leuten absolut nicht übel genommen, weil ich dachte mir so, ja klar, lacht ihr nicht, ich mach das zum ersten Mal. So, also ich kann's halt nicht. Ich bin halt schlecht. Ja, also insofern war ich da eigentlich immer relativ fein, wenn's mal schwierig war oder wenn Leute mal nicht lachen oder wenn ich bombe, da war ich eigentlich immer recht fein damit, weil ich immer irgendwo damit leben kann, dass ich sag, ja, dann war ich halt nicht so gut. Ja, dann konnte ich es halt nicht besser in dem Moment.
Okay.
Das war der erste Auftritt und der war auch beim Bomben, der ist auch gebombt, volle Kanne in die Hose, nach allen Regeln der Kunst. Aber es war nicht entmutigend. Ich habe einfach gesagt, so, ja, natürlich stirbst du das erste Mal. Ist ja klar.
Okay, weil ich bin das Chapeau, gleich erster Auftritt, 25 Minuten ja. Und dann noch in Wien.
Ja, weißt du, aber das ist ja das Ding, man kennt ja die Regeln nicht. Wenn mir das heute ein Newcomer sagen würde, würde ich ihn fragen, ob er irgendwie, ob er nicht die Seelsorge anrufen will, weil der einfach jetzt enorme psychische Probleme haben wird, so. 25 Minuten, bis du als professioneller Comedian 25 Minuten spielen darfst, da vergeht echt eine Zeit. Ja, also das dauert, bis dich mal jemand bucht für 25 Minuten so oder eine Dreiviertelstunde. So. Aber damals, ich hatte einfach keine Ahnung. Ich war nicht versiert. Ich hatte eine ganz gute Art, mich auszudrücken. So, ich war immer ein bisschen sprachgewandt. So, wenn man die Latte besonders niedrig ansetzt. Aber ich war einfach völlig. Ich konnte es einfach nicht. Ja, also ich war halt einfach echt nicht gut. Aber das war immer fein für mich. So, deswegen haben mich Rückschläge auch nie so mitgenommen.
Okay, das wäre nämlich jetzt so die nächste Frage natürlich gewesen, ob es so Momente der Resignation gab, wo du gedacht hast, boah, scheiße, nee, ich überleg mir das nochmal.
Das waren nie Auftritte, sondern es war mehr, als ich so die Comedy-Branche an sich genauer gesehen habe, wie sie funktioniert, so. Und was ich, wenn ich immer wieder sehe oder gesehen habe, was in der Masse funktioniert und wie gut das ankommt. Wo ich mir dann dachte, so, boah, krass, ich werde mit meiner Stimme nicht durchdringen. Ja. Also ich hatte einfach Angst, ob es für das, was ich mache, einfach kein Publikum gibt. Ja, da hatte ich die große Sorge davon, dass es einfach nicht die Leute gibt, die das witzig finden, was ich witzig finde. Mhm. Ja, das war eine richtig große Angst. Ja.
Okay, das heißt, du musstest dich immer selber wieder ermutigen zu sagen, okay, ich kriege irgendwann mein Publikum.
Ja, ich war auf der Suche danach und als ich dann auch bei TV Total war und da halt auch immer wieder in komplett verdutzte Gesichter geguckt habe, dachte ich mir so, ja, okay, ich muss es irgendwie anders machen. Ich kann nicht über die normalen Kanäle gehen. Ich kann nicht über die Kanäle gehen, die da sind. Sondern ich habe da zwei Entscheidungen getroffen. A, ich werde einfach touren wie ein Wahnsinniger. Ich werde einfach auf Tour gehen und ich werde Auftritte aufnehmen und ich werde mir alles angucken und ich werde besser. Ich werde einfach konstant besser. Ohne ein Ziel. Ohne ein Ziel, sondern einfach nur, ich will konstant besser werden und immer besseres Set spielen, immer authentischer, immer genau, was immer besser auch heißt. Das heißt, das bedeutet ja für jeden Comedian was anderes. Jeder definiert das anders. Der eine sagt, boah, ich find's besser, wenn ich mir ein bisschen mehr Zeit lasse auf der Bühne. Und der Nächste sagt, na, ich find's besser, wenn ich ein bisschen mehr Power auf der Bühne habe. Ja, also jeder Comedian muss da für sich entscheiden, was besser für ihn bedeutet oder für sie. Ja. Und bei mir war es einfach nur so, ich wollte meinen Style pflegen, finden und immer wieder experimentieren und deswegen bin ich einfach wie ein Berserker bin ich einfach getourt und die zweite Entscheidung war, ich werde mein Programm aufzeichnen, ich werde es ins Internet stellen und es wird ein Publikum finden. Ich war überzeugt davon, dass wenn ich alles gebe und mich voll reinhänge, dass das Menschen überzeugen wird. Ja, wie viele Menschen das sein wird, weiß ich nicht. Ja, das wusste ich nicht. Aber ich wusste auf jeden Fall, dass ich nicht untergehen werde, ja. Aber Fakt ist, eigentlich wusste ich gar nichts, ne? Also ich musste einfach reinhauen. So, das war das Einzige, was mir übrig blieb.
Würdest du dann sagen, dass diese Aufzeichnung in Mannheim, die du ja dann auch mit Pay What You Want ins Netz gestellt hast, der Turn war?
Das war der Turn, ja. Also ich würde das schon sagen, das Maxipedia war schon, ist wirklich ein Pfeiler meiner Karriere auf jeden Fall.
Ja, krass. Weil, okay, jetzt stellen dich jetzt so viele Fragen auf. Du sagst, du gehst knallhart auf Tour und motivierst dich, immer besser zu werden in deiner Art und Weise, wie du besser empfindest natürlich. Hattest du da irgendwelche, jetzt frage ich mal, finanzielle Rücklagen oder wo hast du gesagt, okay, ich nehme harten Kredit auf und weiß, ich krieg das irgendwann wieder rein?
Also wie es mit dem Geld aussieht, ich habe ja dann schon als Comedian ein bisschen was verdient, ja, also ich habe ja ungefähr, ich sag mal so, ich habe ja meinen Lebensstandard so runtergeregelt, ja, dass ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich irgendwie dachte, pass auf, wenn ich irgendwo 500, 600, 700 Euro im Monat verdiene, dann ist das nicht geil, aber ich komme damit klar, so, aber dann hatte ich halt wirklich immer das Glück, dass immer dadurch, dass ich dann auch, also ich habe dann auch gute Gigs bekommen. Ich habe einfach gute Gigs bekommen. Ich hab die Hörsaal-Comedy bekommen, wo du auch eine ganz gute Gage kriegst. Und dann habe ich auch hier und da im Fernsehen immer eine Möglichkeit bekommen, wo ich mich mal zeigen kann. Und da gab es dann immer ein bisschen Geld. Also das war echt immer so, ich glaube, fest dran, wenn man einfach seinen Weg geht und einen Schritt nach dem anderen macht, dann werden sich Möglichkeiten halt ergeben. Sie werden manchmal nicht so aussehen, wie du es dir erhoffst, aber ich glaube da schon fest dran, dass einem da nichts hängen bleibt. Der Fehler, den man da machen kann, ist, dass man halt mega verkrampft ist. So, dann will nämlich keiner was mit dir zu tun haben. So, wenn du auf Teufel, oh, ich brauche jetzt aber das, so, dann, sondern... Ja, es ist super schizophren, super schizophren.
Ja, wir sind ja irgendwie alle, die auf der Bühne sind, Bestätigungsmonster und geifern ja danach. Ist natürlich jetzt auch die Frage, inwiefern der Faktor Glück bei einer Karriere da mitspielt. Ne? Also ich weiß nicht, Glück, Talent, Nachfrage, das ist ja alles, was da ja mit reinzieht, denke ich mal, oder? Oder sehe ich das jetzt total dumm?
Na, ich glaube, Glück ist immer irgendwo ein Faktor. Aber was meinst du denn mit Glück? Was würdest du als Glück bezeichnen?
Naja, wenn... Boah, das ist auch eine gute Frage. Es ist Glück, würde ich sagen, wenn halt irgendwie alles in dem Moment passt. Glaube, da, also sowohl du hast Glück... mit einem Veranstalter, vielleicht auch ein gutes Line-up, dann hast du eine gute Performance hingelegt, die Leute mögen dich, sind wohlwollend und dann, weiß ich nicht, und dann kann er aufgrund dieses Glücks irgendwelche Folgefaktoren folgen.
Ich finde das total spannend, wie du Glück beschreibst. Das finde ich mega interessant. Weil du hast es gerade so beschrieben wie, okay, hier, das muss passen, das muss passen, das muss passen und da muss das noch passen. Und die Blumenvase muss noch 20 Zentimeter nach rechts, okay. Ja, und der Veranstalter muss so sein und das Line-up muss so sein, dann kann ich glücklich sein.
Nee, definiere, nein, mein Glück mache ich nicht.
Oder meinst du Glück einfach nur, Gott sei Dank passiert das?
Ja, in dem Sinne, genau. Aber wenn ich mein Glück natürlich, ja, das ist jetzt eine persönliche Definition, sobald ich anfange, ja, mein Glück von anderen abhängig zu machen, dann stimmt ja irgendwas nicht. Also Glück ist ja viel mit dem inneren Werten und der Einstellung in dem Moment. Ja. Wenn du jetzt sagst, okay, hier fühle ich mich jetzt, in dem Moment bin ich super happy mit mir selber.
Ja, das ist, also ich glaube, ich denke gerade laut nach, ich glaube, ich verstehe, was du meinst mit ein Lottogewinn, das ist Glück. Oder ich beschreib mal ein Bild, du machst gerade ein super Set und ein Fernsehproduzent sitzt im Publikum und sagt, jawohl, das ist der Nächste, mit dem mache ich groß und dann wirst du groß oder irgendwie so. Meinst du sowas eher mit Glück?
Ja, genau.
Ja, okay. Okay, weißt du, ich sehe das so, ich habe echt viel Glück gehabt, ich habe aber auch wahnsinnig viel Pech gehabt an anderer Stelle, weißt du? Man kann sich das nicht immer aussuchen, weißt du? Und ich habe immer rückblickend gelernt, ich hatte weder im Griff, wann ich Glück hatte, und ich hatte genauso wenig im Griff, wann ich Pech hatte. So, ja, also das ist einfach passiert. Das ist einfach passiert, ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einfach, ja, also ich glaube nicht, dass man wirklich so planen kann, außer man ist bereits unterwegs und in Bewegung, ja, aber ich wüsste nicht, wie man 2 Jahre on Detail planen kann, ja, also hey, ich gehe heute auf die Bühne, da spiele ich das und das Set und das Bit kommt an dritter Stelle in meiner Setlist, weil dann weiß ich, dass der und der Manager gerade den Streit mit seiner Freundin fertig hat und auch vom Klo zurückkommt, ja, und sich dann hinsetzt und dann dieses Bit sieht und dann sagt, Maxi ist der Geilste, dann werde ich zurück in den Backstage gehen und da 5 Minuten und 26 Sekunden warten, weil so lang wird der weißt du, verstehst du, was ich meine? So, das sind planbar. So Dinge, das ist nicht planbar. Ja. Also, und ich glaube, wo viele Leute sich da wirklich einen Stress machen, ist so, dass sie das planen wollen oder erzwingen wollen. Und das ist auch das zweite große Ding, wenn so ein Glücksfall nicht eintritt, heißt das nicht, dass du ein Vollidiot bist. Das ist ja auch die andere Sache, dass man irgendwo denkt, so, oh mein Gott, jetzt ist das und das einfach nicht passiert in meinem Leben, ja. Das hat einfach damit zu tun, dass ich nicht gut genug aussehe oder dass ich nicht die richtigen Leute kenne. Also sprich, ich bin schuld, dass ein Glücksfall nicht passiert ist. So, ja, also deswegen, ich sehe es nicht wirklich so. Ne? Also ich sehe das nicht wirklich so.
Das ist ja so ein Punkt, du hast ja gedacht, Resignation kam bei dir, als du die Comedy-Szene besser kennengelernt hast. Was ich halt mitbekomme, ist ultra viel Neid.
Okay, ja.
Das ist so ein Punkt, wo ich mir sage, und da hat der Nico Formanek mal ein Kollege aus Wien.
Ja, Nico kenne ich, klar.
Der hat da mal ein tolles Video dazu gemacht, hat gesagt, das bringt einem doch nichts, wenn ich sage, okay, ich will, dass die Kunstform größer oder besser angesehen wird, dann kann ich mich doch für jeden freuen, der dazu beiträgt, diese Kunstform zu fördern, sei es Künstler oder Veranstalter, und dann kann ich langfristig auch irgendwann mal davon profitieren. Mhm. Also ich finde diesen Faktor Neid, also nicht nur selbstschädigend, sondern halt auch irgendwie so diesen Struggle, den man da immer wieder mit sich selber bringt. Diese ganze negative Energie finde ich zu viel. Und dann zocke ich lieber oder dann schreibe ich lieber irgendwie eine geile Idee auf. Aber ich finde das so, also ich finde es zum Kotzen.
Ja, okay. Ja, gut, dass du das so siehst. Das hält dich da weg von. Weißt du, du bist dann wenig, du findest es dann nicht so verlockend, da in diese Gedankenwelt da abzusteigen.
Also man neigt ja dazu. Irgendwie als Mensch ist man ja auch immer motiviert zu sagen, weil man das ja von früher eingebläut hat, jeden Tag steht einer auf, der ist besser als du, ja, fick dich. Also meine Mutter hat das schon mal gedacht, ja, warum hast du keine 1 in Mathe, weißt du, so.
Und dann ja, okay.
Also, ja, sei froh, dass ich die überhaupt mitgeschrieben habe, weißt du, also.
Ja, okay, ja,
Deswegen finde ich das irgendwie, man muss in dieser Szene, glaube ich, vielleicht ist das anders, aber ich glaube, man muss unglaublich viel mit sich selber im Reinen sein, um zu sagen, ja, okay, ich mache jetzt mein Ding und du machst deins und gut.
Eine Sache, die mir da immer so ein bisschen im Weg steht, ist, wenn ich über die, weil ich habe da auch wieder eine sehr eigene Sicht dazu, ja.
Hau raus.
Und deswegen, viele sagen ja, oh Maxi, das ist ja leicht zu sagen, weil du hast ja das und das und du bist da und da dabei und du hast eine Solotour und bla bla bla. Das heißt, Leute denken, dass meine Sicht irgendwie
vom hohen Ross? Nee, oder?
Ja, genau, vom hohen Ross oder, ich würde sagen, privilegiert ist, ja. Oh ja, du hast ja das, was man klassisch als Erfolg definieren könnte, deswegen hast du ja leicht reden, so. Ich weiß das, weil ich habe das früher auch immer gedacht über Leute, die in ihrer Karriere ein bisschen entwickelter waren als ich.
Ja.
So. Dass ich mir dachte, ja, natürlich bist du total relaxed und entspannt und weil du hast ja schon 1000 Leute im Solo und so, ne? Und deswegen halt die Fresse. So, ne? Also das kenne ich. Für mich, ich bin an einem Punkt so, wo dieses ganze Drama in der Branche, wer kriegt was, wer wo ist, ist für mich absolut irrelevant. Also es hat kaum noch Gewicht in meinem Leben. So. Und ich habe das gemerkt, als ich in dieser Zeit war, wo ich einfach so extrem, so 2016, 2017, als ich so auf Hardcore-Tour gegangen bin. Und weißt du, ich habe das halt auch gemacht, nicht weil ich irgendwo unbedingt hin wollte, sondern weil Stand-up mir halt auch sehr viel Spaß macht. Ne? Also mir macht das Freude. Mir macht's Freude, lange über ein Bit zu sinnieren, sich was zu überlegen und dann wieder zu verwerfen und dann wieder auszuprobieren und so. Und das hat mich eigentlich schon immer so ein bisschen beschützt von den ganzen Tiefen, ja, die das Geschäft so hat. Weil ich mag die Sache wirklich sehr, so. Und zum Thema Neid, wenn du irgendwie jemanden siehst, der da irgendwie, weil ich war ja in der Generation, wo wir ja einen Durchstarter nach dem anderen hatten, also Luke, Kristall, Inisa, so, also ich hatte einfach das Gefühl, jeder, der mit mir angefangen hat, startet auf einmal durch, ja, und der Grund, warum ich nicht durchstarte, ist, weil ich irgendwie dumm bin oder zu hässlich oder zu untalentiert oder so, aber das hat einfach mit dem eigenen Weg in dem Moment zu tun, ne? Also ich würde ganz ehrlich sagen, der Grund, warum man vielleicht neidisch ist, weil man einfach unsicher ist und weil man glaubt, das sei für einen selbst nicht möglich. Und man glaubt, man braucht's. Ja. Das, glaube ich, sind so zwei Sachen, die da eine Rolle spielen.
Man braucht den Neid oder den Erfolg des anderen?
Man braucht den Erfolg des anderen. Ja. Und solange man irgendwo denkt, der oder die andere nimmt einen was weg, kann man sich nicht für den oder diejenige freuen. So. Das habe ich gelernt. Ja. Und
du hast das so deinen inneren Frieden quasi gemacht. So ein bisschen.
Du, ich will einfach zufrieden und glücklich sein. So, ne? Und deswegen, und ich glaube, das ist besser, wenn man jemanden sieht und sagt, boah, geile Nummer. Ja. Als wenn man sagt, na, hier an der Stelle, da hat er ein bisschen das falsch gemacht und der ist ja gar nicht so gut. Und wenn man so mäkelt, ja,
ja.
Da leidet die eigene Psyche drunter. So. Und deswegen bin ich da sehr viel stärker auf die konstruktive Ebene fokussiert, weil es macht dich besser. So.
Also wenn du jemand anderen, sei es kritisiert oder selber Kritik bekommt, dann baut du auf Konstruktivität auf und nicht auf, ja, das war scheiße.
Nein, was heißt, das war scheiße. Ich bin halt auch zum Beispiel, ich habe Stand-Up 3000, das heißt, ich sehe einfach sehr viele Stand-Up und Stand-Up-Comedians. Ich sehe sehr viele Leute und ich sehe bei allen, wie viel Mühe sie sich geben und wie wichtig es ist, dass das gut wird und dass sie sich da reinhängen und ich will denen dann einfach eine super Anmoderation geben.
Ja.
Und es stört mich, also es ist für mich wirklich ein Problem, wenn ich danach das Gefühl habe, so, das war nicht so geil. Der oder die hat jetzt nicht das Entree bekommen, was eigentlich geil gewesen wäre.
Ja.
So. Und damit bin ich so beschäftigt, dass ich nicht wirklich die Zeit habe, darüber Gedanken zu machen, ob ein anderer meinen Standards von Stand-Up entspricht. So, weil ich wirklich darauf achte, ist das, was ich mache, gut. Ja, also kann ich damit leben. So, ja. Und wenn jemand was von mir hören will, dann kann er mich ja fragen. Dann kann ich es mir angucken. So, ne? Aber Also das ist wirklich eine ganz wichtige Lektion im Leben. So, wenn man selber glaubt, man ist auf dem Comedy-Olymp und man weiß, was gute Stand-up-Comedy ist und man urteilt über andere, das wirkt sich negativ auf den eigenen Seelenfrieden aus. Und die Wahrheit ist, niemand weiß, was wirklich gute Comedy ist. Alle reden immer davon, was wirklich gute Comedy ist, aber es sieht bei jedem letztendlich anders aus.
Ja, weil Humor halt auch total unterschiedlich ist.
Voll.
Es ist ja. Was hat einer gesagt? Humor ist wie Gulasch. Dem einen zu scharf, dem anderen zu lasch. Und da bin ich total auf der Wellenlänge.
Ja, und deswegen, ich glaube einfach, es macht keinen Sinn, in diese Richtung zu denken. Glaube ich nicht.
Nee, bringt auch nichts. Also ich war letztens mit verschiedenen Künstlern, Ensemble von unserem Veranstalter, von unserem Theater aus. Das war halt Publikum, das wollte halt eher Karneval. Und da war ich mit meinem Ding halt total fehlbesetzt. Und dann, jetzt finde ich lustig, aber in dem Moment habe ich gedacht, boah, was für eine Scheiße ist das hier? Und dann so, komm, nicht mein Publikum, ist in Ordnung, ist gut. Aber ja. damit musst du durch.
Verstehst du, du wirst das haben. Das wird passieren. Das ist Naturgesetz. Du wirst Abende haben, wo du grandios abkacken wirst, ja. Da kannst du machen, was du willst, ja. Und deswegen macht es nicht wirklich. Aber hier kommt jetzt das Ding. Man muss das nicht schlimm finden, dass man bombt, ja. Aber das Wichtige ist, trotzdem ist irgendwo eine Lektion, die man da mitnehmen kann. Selbst wenn alle Umstände gegen dich sind und selbst wenn du wirklich nur bomben kannst, gibt's trotzdem was, wo du für dich sagen kannst, weißt du was, da hätte ich, das, also zum Beispiel, ich bin mal gebombt in so einem Theater in Fürth und es waren nur Rentner im Publikum, nur. Und ich erzähl halt über Social Media und iPhones und so und ich war komplett verloren. Und dann habe ich habe jeden Auftritt aufgenommen und mir angeguckt und dann gucke ich mich so an und ich habe gesehen so, Alter, es fuckt mich richtig ab, dass ich bombe.
Ja, man sieht's im Gesicht, ne?
Also man sieht's im Gesicht. Und da habe ich gesagt, warum? Wer hat dir denn da was getan? Ich meine, die Leute lachen ja absichtlich nicht, sondern das, was du machst, triggert sie halt nicht. So, jetzt kann man überlegen, ist mein Zeug vielleicht nicht gut? Naja, aber viele Leute haben ja schon drüber gelacht. So, ne? Also kann's am Zeug nicht so sehr liegen. Klar, man kann's immer noch besser machen und so, aber daran kann es nicht liegen. Also ist da einfach ein Missverständnis im Raum. So, da ist ein Comedian, der 25, 26 ist und der soll mit jemandem connecten, der 76 ist. Ja, so, da wird es thematisch natürlich dann ein bisschen eng. Und dann habe ich mir vorgenommen, weißt du was, Maxi, selbst wenn du bombst, ist das kein Grund, abgefuckt zu sein oder irgendwie irgendwie zu denken, dass man ein scheiß Komiker ist oder so, sondern es ist völlig in Ordnung, wenn man mal bombt. Selbst die besten Comedians der Welt bomben. So, das passiert, das gehört dazu. Das ist ein Teil des Deals. Und dann am nächsten Tag bin ich super entspannt auf die Bühne gegangen. Ich bin immer noch gebombt, aber es war für mich kein Thema mehr. So, es war für mich nicht mehr so ein Rückschlag. Es war für mich so nicht mehr so ein Schicksal.
Es ist befreiender, ja.
Es war befreiender. Und am nächsten Tag, weil das waren 4 Shows hintereinander.
Im selben Theater?
Im selben Theater.
Oh Gott.
Am nächsten Tag auch schon am zweiten Tag Kollegen zu mir so, Maxi, du bist so entspannt, was ist los? Und ich so, nö, ist alles okay. Ist alles in Ordnung, ja. Dann bin ich einfach, und dann am dritten Tag, weißt du, was am dritten Tag passiert ist? Die Nokia-Oma. Kennst du mein Nokia-Video, wo die Oma im Publikum, Nokia-Handy von der Oma im Publikum nimm? Kennst du das?
Nee, die kenne ich nicht.
Das ist so eine Facebook-Nummer, die ist bei mir ganz groß und ging halt auch viral, hat irgendwie 3,4 Millionen Klicks oder irgendwie sowas, keine Ahnung, als ich das letzte Mal geguckt habe, oder über 1 Million oder so. Und das konnte nur passieren, weil ich zwar gebombt bin, aber ich war locker. Ja? Und deswegen konnte ich dann auf einmal improvisieren.
Also das heißt, ja. du hast einfach gesagt, ja gut, ich hole mir das Handy. Oder was ist da genau passiert?
Ich war einfach, ich weiß gar nicht mehr, da müsste ich mir jetzt den Clip nochmal angucken. Aber ich habe ja eine Nummer gehabt, wo ich erzähle über das iPhone und wo ich über das Nokia, über das alte Nokia-Handy noch rede.
3210 ja. Oder was?
Genau, und dann hat eine Dame im Publikum gesagt, ich habe das. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, dann hol's doch raus, ja. Und dann ging es wirklich 3-4 Minuten nur um dieses Nokia-Handy und das war der stärkste Auftritt, den ich, das war das Beste, was da abgeliefert wurde. Und das wäre nicht passiert, wenn ich nicht diese Einsicht von vor 2 Tagen gehabt hätte. Also wenn ich nicht gesagt hätte, weißt du was, ist völlig in Ordnung. Und dann verändert sich was energetisch. Du bist anders und das Publikum reagiert dann auch anders auf dich. So, das heißt, selbst wenn die Leute nicht wirklich laut lachen, sagen die Leute, ja, aber ich fand den irgendwie trotzdem nett. So, ne? Also verstehst du, das ist dann...
So wie die Wiener halt lachen.
Ja, genau, genau.
Genau, okay, ja, aber cool, weil das ist schon so dieser innere Spirit, oder wie man das nennt, es gibt, nämlich, also ich weiß das, oh Gott, dumm, ich fange neu an. Du hast, glaub dieses Jahr, bei einem, was war das, Seminar, hast du einen Kollegen von mir getroffen, den Sebastian. Und da fand ich das mega interessant, weil es ging da um dieses Buch von The Space Within.
Ja. Yeah.
Wie hat dir dieses Buch geholfen oder die Idee, die in diesem Buch steckt, wie hat sie dir geholfen für dich privat oder für auf der Bühne?
Wow, okay, das ist jetzt das ist ein Themenwechsel. Liest du das Buch denn auch oder so?
Ich hab's angefangen, ja.
Ja. Also Space Within hat mein Leben nochmal komplett verändert. Also wirklich komplett. Weil, also diese Entdeckung, die da gemacht wurde, von dem dieses Buch da handelt, mit den 3 Prinzipien, ist wirklich lebensverändernd. Und ich sehe ich jeden Tag mehr davon. Und ich verstehe es immer ein bisschen besser. Und dann gibt es wieder Tage, da verstehe ich es gar nicht. Aber ich weiß, dass es okay ist. So, und das hat, also wirklich mit dem Verstehen, was in diesem Buch ist, hat sich auch meine Karriere gewandelt. Also ich würde sagen, das ist komplett verknüpft, ja.
Okay, weil, es gibt noch ein anderes Buch, das ist von Mark Manson, das heißt Die subtile Kunst des darauf Scheißens.
Ja, ja.
Vielleicht kennst du das auch.
Kenn ich auch, ja.
Ja, und ich finde den Gedanken sehr befreiend, zu wissen, dass es unmöglich ist, allen zu gefallen.
Unmöglich,
oder gefallen zu müssen. Manche denken ja, ich muss allen oder ich muss es allen recht machen.
Ja.
Das geht halt aber einfach nicht.
Nee.
Und das ist super befreiend, weil man dann näher bei sich ist und auch bei seinen Themen, die man jetzt zum Beispiel auf der Bühne macht.
Es ist auch schwer fürs Publikum zu schreiben. Das ist auch schwer, weil du weißt nicht, wer da oder was oder wie das Publikum ist. Du hast keine Ahnung, wer da drin sitzt. Du weißt nicht, sondern unser Job ist eigentlich total simpel. Du schreibst was, du probierst es aus, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Punkt. Das ist es. Ja, also und alles drumherum ist einfach nur Drama. Ja, für mich. So sehe ich's. Ne, also du erzählst einen Witz das erste Mal, es funktioniert nicht und du sagst so, ja, da stimmt noch was nicht, dann werkelst du wieder dran und so und das ist einfach normal. So, wir gehen immer davon aus, weil wir ja in so einer Fake-Realität so ein bisschen leben mit Instagram und Facebook, dann gucken wir uns wieder irgendwie John Mulaney auf Netflix an und denken uns, boah, fuck, das ist so gut und ah, Mann, ich werde nie so gut und dann denkt man sich, naja, aber der hat da auch lange dran gearbeitet. Und ich wette mit dir, dass die ersten Bits aus dem Ding bei dem ersten 2-3 Mal spielen definitiv nicht so aussahen wie jetzt, wenn er sie in der Radio City Music Hall spielt.
Ja.
Und also ich sehe mich viel mehr als ein Handwerker, ne? Als jemand so, der einfach so einen Klotz Stein hat, ja, und ich meißel da konstant Stein weg, bis da eine Statue draus ist. Und wenn keine Statue draus wird, naja, dann nehme ich halt den nächsten Block und gucke, was da rauskommt.
Ja, es gibt da auch dieses Buch von Jan Vorhaus, glaube ich, Handwerk Humor, ne?
Das kenne ich nicht.
Das kennst du nicht. Und dann habe ich, das habe ich mit Michael Maurer vom, vom Podcast Warum Comedy. Ich glaube, er hat gemeint, ja, jede offene Bühne und jeder kleine Auftritt ist wie ein Freundschaftsspiel beim Fußball. Und im Prinzip muss man das ja, jeder Auftritt sind so 10 Minuten von deiner 3-jährigen Ausbildung. Wenn eine Ausbildung klassischerweise 3 Jahre geht. Und dann muss man halt x-tausend 10-Minuten Auftritte haben, um zu sagen, okay, ich weiß einigermaßen, wie es funktionieren kann.
Du musst nicht wissen, wie es funktioniert. Du musst wissen, wie es für dich funktioniert. Ja, also, und ich würde nicht sagen, dass man eine gewisse Anzahl braucht an Auftritten. Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, es gibt Comedians, die haben 1000 Auftritte und lernen kein Stück dazu. Und werden einfach nicht besser, weil sie kein Interesse haben, besser zu werden. Weil sie denken, ja, ich muss das einfach nur wahnsinnig oft machen und dann werde ich...
Okay, ja.
Dann, die spielen seit 500 Jahren das gleiche Set, so. Und aber entwickeln, weißt du kannst ja auch das gleiche Set spielen, aber an dir als Performer kann sich ja was verändern, ja. Du könntest natürlicher werden oder was weiß ich, das aber... Ich würde nicht sagen, diese 10.000-Stunden-Regel, ne, von Malcolm Gladwell, kennst du die?
Nee, ich kenne nur die 10-mal-Ausprobieren-Regel von einem Bit und wenn das halt in der Mehrzahl funktioniert, ist er gut.
Ja, okay.
Was ist die andere Regel mit den 10.000 Minutes?
Ja, dass man halt etwas 10.000 Stunden machen muss, dass man Experte wird, ja, oder dass man Meister wird. Und ich glaube das überhaupt nicht. Ich glaube, diese 10.000-Stunden-Regel ist ein kompletter Mumpitz, weil es gibt Stand-Up-Comedians, die haben es nach 3 Jahren schon so verinnerlicht und können es dann einfach, weil sie einfach für sich was gesehen haben, ja. Und dann gibt's Leute, die brauchen 5, 6, 7 Jahre und sehen dann was und dann auf einmal bewegt sich was, ja. Und auf einmal sind sie authentisch und auf einmal und es hat halt einfach wirklich damit zu tun, sich immer wieder damit auseinandersetzen und sich das angucken, so Interesse dafür haben, glaube ich, ja.
Ja. Ist auf jeden Fall viel, ja, man muss sich halt selbst so oft analysieren, bis man selber damit zufrieden ist, glaube ich.
Ich würde es nicht analysieren nennen.
Sondern?
Wenn wir analysieren, ja, dann gehen wir mit unserem Intellekt dran, ja, dann gehen wir so ran damit, als ob wir denken so, aber wir konzentrieren, dann sind wir so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, es ist total also, seltsam. Also,
dass man dazu verkopft dran geht, ne?
Ja, genau, so, okay, genau. Ja.
Also, gibt es denn dabei, ist es dir denn bei deinen Beobachtungen deiner Videos selbst mal aufgefallen, dass du manchmal irgendwie salopp irgendwas auf der Bühne gesagt hast und das war dein Mega-Lacher und du verstehst nicht, warum?
Ja, laufend.
Es ist und dann denkt man sich so, ja gut, wenn es funktioniert, dann mache ich das halt.
Ja, und das finde ich viel interessanter, dass diese Sachen, die einfach so aus dem FF kommen, einfach aus der Lameng, ja, dass die oft einfach 1000-mal besser sind als all die Sachen, die man schreiben könnte.
Witzig, oder?
Ja. Und deswegen habe ich auch irgendwann aufgehört, aktiv zu schreiben.
Wie arbeitest du denn an einer Idee?
Ich warte. Also erste Regel, ich muss es witzig finden. Wenn es ich nicht witzig finde, setze ich mich gar nicht damit auseinander. Ja.
Logisch.
Also wenn ich irgendwo so eine Sache habe und denke so, hey, das könnte ein gutes Bit sein. Nee, das interessiert mich nicht. Entweder ich finde was witzig und sonst rede ich da nicht wirklich drüber. Ja, also zum Beispiel ich habe, und was viele Leute da blockiert, dass sie schon eine Version, also wenn du eine Vorstellung davon hast, zum Beispiel es gibt Comedians, die sagen von sich, ich bin mehr so ein One-Liner-Comedian. oder ich bin mehr so ein Storyteller. Das ist der größte Fehler, den man machen kann, dass man seine eigene Kreativität labelt.
Oder einschränkt.
Genau. Weil deine Bits werden so aussehen, wie sie aussehen. Ja, also das wird sich auch immer ändern. So, also ich habe einmal die Call of Duty Nummer und dann habe ich noch eine Nummer, wo ich drüber rede, dass ich auf der Autobahn einem Pferdetransporter hinterherfahre, weil das Pferd auf diesem Pferdetransporter verkehrt rum drauf war und das Pferd hat hinten aus dem Transporter rausgeguckt und hat mich angeguckt. Und ganz einfach, das ist mir halt wirklich passiert. Und das finde ich einfach mega funny, so. Und das ist die einzige Prämisse, die ich habe. Okay. Wenn ich es witzig finde, erzähle ich es. Oder mein Kopf spuckt irgendwas aus, was ich witzig finde. Okay. Dann erzähle ich das. Früher habe ich das immer total tot analysiert und überlegt so, ja, aber da fehlt doch eine Einleitung. Oder da fehlt doch eine Fallhöhe. Und habe dieses ganze Comedy-Handwerk-Scheiß habe ich da angewandt. Und alles, was es dazu gebracht hat, ist, dass Nummern tot werden.
Okay, das heißt, du hast eine Idee, du schreibst die Idee auf und dann... Also, oder die Story mit dem Pferd ist ja in dem Fall dann einfach nur nacherzählt.
Nacherzählt oder manchmal sehe ich was und mein Kopf baut auf einmal eine Geschichte.
Ja.
Ja, die ich mega witzig finde. Und dann schreibe ich mir die auf und dann spinne ich da rum. Ja, und überlege mir, was könnte noch passieren, wie könnte es weitergehen. Mhm. Keine Ahnung, man muss ja nur in die Nachrichten gucken. Zum Beispiel bei McDonald's gibt es jetzt diese Bestellautomaten. Mhm. Ja. Und da haben jetzt Wissenschaftler, haben auf dem Touchscreen, haben sie jetzt Darmbakterien gefunden. Und,
okay, wie sind die da hingekommen?
Ja, mein erster Gedanke war, müssen Wissenschaftler immer alles rausfinden? So, und das ist zum Beispiel auf der Bühne, ist das ein Riesenlacher. Aber wenn wir beide uns jetzt drüber unterhalten, das ist jetzt kein klassischer Gag. Das ist jetzt kein Gag, wo ein Comedy-Autor oder ein Comedy-Experte sagen würde, das und das ist lustig. Ja, das ist ein gut gebauter Gag. Nein, mein Comedy-Handwerk sagt mir, das ist kein guter Gag, aber auf der Bühne ist es ein riesiger Lacher.
Ja? Ich verstehe die Idee, ja, weil du halt eine Frage stellst, die halt offensichtlich ist, aber sich nicht alle trauen, vielleicht zu stellen.
Na, und das ist schon wieder zu viel analysiert. Das ist schon wieder, ich weiß nicht, warum das witzig ist.
Aber
ich weiß es
nicht.
So. Es funktioniert. Und ich wüsste auch, wenn das ein anderer machen würde, würde der Lacher nicht kommen. Ja, sondern es ist irgendwas ist es. Ich weiß es nicht. Es liegt nicht im Text, es liegt in der Art, wie ich rede. Ich habe keine Ahnung. Und früher habe ich den Fehler gemacht, dass ich das analysiert habe. Und hab drüber nachgedacht, oh, wie komme ich beim Publikum rüber? Oder wie sieht mich das Publikum? Oder was für eine Figur bin ich fürs Publikum? So, ja. Und das habe ich alles über Bord geworfen. Ich setze mich damit null auseinander, sondern ich gehe wirklich 100% Bauchgefühl. Und wenn ich was lustig finde, ist das für mich, oder wenn ich ein Thema habe, was ich interessant finde und beim Denken oder beim Reden fällt mir irgendwas Lustiges ein, dann reicht das für mich komplett als Rechtfertigung, um das auf die Bühne zu bringen. Ja, ich muss kein Meisterwerk-Bit abliefern, es muss lustig sein. Ja, es muss für mich lustig sein, ja. Das ist das Entscheidende.
Ich stelle mir gerade nur deine Call of Duty-Nummer vor als Comedian, wenn man sagt, ich reflektiere nicht, ich speise in das Mikrofon.
Ja, ja. Ja, aber jetzt zum Beispiel auch diese Punchline in der Nummer, ich reflektiere nicht. Ich habe diese Nummer schon oft, bevor die auf YouTube viral ging, zu Fernsehaufzeichnungen geschickt, weil ich die gerne spielen wollen würde. Die wurde nicht genommen, weil sie nicht lustig ist. Weil es nicht im Text liegt. Weil du es im Text nicht siehst. Du siehst es im Text nicht. Ja?
Ja.
Und deswegen bin ich damit überhaupt nicht mehr. Oder kennst du meine Flugzeughupennummer?
Ja, und das ist nämlich die Nummer, bei der wir bei Boeing aufgetreten sind. Ich glaube, das war vorletzter Geburtstag. Da hatte jeder 3 Minuten.
Ja.
Da bist du ja nachher aufgetreten.
Ach, die hast du live gesehen?
Die habe ich live gesehen.
Ach, geil, okay. Ja, das ist auch eine Nummer, die auf dem Papier, wo ich auch diskutieren musste, dass ich die spielen darf, weil der Humor nicht aus dem Papier sichtbar ist, so, ja. Und es gibt ja in der Comedy so Regeln wie, ja, eine gute Nummer muss auch auf dem Papier funktionieren. Nein, Quatsch, weil das Publikum liest deine Nummer nicht.
Ja.
Ja, die sehen dich und die denken, das fällt dir jetzt gerade ein, so. Und alles, was dich daran hindert, du selbst zu sein, alles, was dich daran hindert, dass du von deiner Natürlichkeit abweichst, das bin jetzt nur ich, Tobi, ne? Das ist nur meine Meinung, so sehe ich's. Ja? Aber aus meiner Sicht ist es wirklich so, alles, was dich von deiner Natürlichkeit ablenkt, hilft dir nicht. Ja? Und deswegen rede ich nicht über Techniken, ich rede nicht über Schreibmethoden oder so, weil es eine super individuelle Sache ist. Wenn du Comedy-Sachen liest und du denkst dir, boah, der und der Tipp, den finde ich richtig geil, dann ist das genau der richtige Tipp für dich. Dann ist es genau richtig. Du bist die ultimative Instanz darüber, die entscheidet, was richtig ist für dich und was nicht. Und da kannst du dich voll auf dein Bauchgefühl verlassen.
Ja, das ist... zumindest habe ich das im Podcast gehört, testest ja anscheinend deine Ideen an deiner Frau aus.
Sehr, ja, das mache ich sehr gerne, ja. Weil Eva ist super Publikum.
Ja, ist sie so eine richtig krasse, anspruchsvolle, oder sagt sie, ja, okay, da kannst du machen?
Eva ist super echt. Also die ist einfach real. Ja, also ich erzähle ihr was und entweder sie lacht oder sie lacht nicht. Und was ich so bewundernswert an ihr finde, sie lacht über ganz unterschiedliche Sachen. Also man könnte nicht sagen, das ist ihr Humor, sondern sie hat die Fähigkeit, über ganz viele unterschiedlichen Humor zu lachen. Mhm. Ja. Und deswegen ist sie einfach für mich, manchmal, wenn ich eine Idee habe, du Schatz, ich habe da an der einen Nummer weitergearbeitet, und dann erzähle ich ihr das und dann lacht sie oder sie lacht nicht, ja. Okay. Aber wenn sie es nicht witzig findet, dann lacht sie nicht. Okay. So, und das ist, aber manchmal ist es auch so, dass sie nicht lacht, aber ich weiß, dass ich das unbedingt machen will, ja. Dann mache ich es trotzdem.
Es ist super witzig, darauf wollte ich nämlich hinaus, weil ich teste an meinen Freunden und es gibt eine Freundin, die sagt, okay, das ist ja deine Bühnenstimme. Ich weiß gerade, du testest.
Genau, ja, klar. Und dann die Leute.
Habe ich
ja
diese Nummer gespielt, die sehr neu ist und die ist auch sehr böse. Also, ne? Und dann sagt sie, das ist nicht lustig, das ist zu hart. Dann so, ich weiß aber, er funktioniert, weil der Gag ist die großartige Überraschung. Und die kommt ganz am Schluss. Okay. Und deswegen funktioniert diese Nummer. Und dann habe ich die zweimal auf der Bühne gespielt, gefilmt und ihr geschickt. Ich dachte so, siehste. Und dann. Ja, das war Bauchgefühl. Das war ein heikles Thema, aber das ist Bauchgefühl.
Ja, total. Total. Also es gibt keinen richtigen Weg. Es gibt keinen Comedy-Kurs bei der IHK, der dir sagt, das sind die 5 Schritte, wie man eine Comedy-Nummer schreibt. Das gibt's nicht.
Also, du warst auch nicht bei so Writing-Workshops oder sowas, sondern hast einfach gemacht.
Tobi, ich habe alles gemacht. Ich war überall, ich habe alles gelesen, ich habe jeden Drecks-Podcast gehört, ich habe alles und ich war auch in diesem Analysemodus. Ich war der größte Analysator vor dem Herrn, ja. Ich habe Sachen analysiert bis zum geht nicht mehr und ich konnte dir alles über Stand-Up sagen. Alles, alles. Und ich sage dir...
Und das hat dich wahrscheinlich am Ende blockiert, ne?
Voll, ja, genau. Okay. Also genau das, wo ich dachte, was mich besser macht, hat mich zurückgehalten.
Okay, perfekt.
Genau.
Ich habe noch zum Abschluss 3 Fragen. Ja, das kriegen wir noch irgendwie hin. Eine schöne Frage ist, bereust du etwas auf diesem Wege in diesen letzten 12 Jahren? Wo du sagst, ja, das hätte ich vielleicht nichts machen sollen oder besser machen können.
Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Es hätte alles so sein müssen, damit es jetzt so ist, wie es jetzt ist.
Okay.
Ja, und ich finde es jetzt richtig super. Ich finde es richtig, auch im Hinblick auf der Situation, in der wir uns gerade als Gesellschaft befinden. So, klar, mit Corona und so. Aber ich finde es nach wie vor, ich finde es jetzt, also ich bin super glücklich und total zufrieden und natürlich rutsche ich manchmal ab und denke mir, alle sind dumme Hurensöhne und die gehen mir alle auf den Sack und alles Kacke und alles Scheiße, aber ich weiß ganz genau, das wird sich widerlegen, ja, und es, also ich würde sagen, ich bin 100-mal zufriedener als noch vor 2-3 Jahren,
okay,
ja. Und deswegen würde ich jetzt nicht im Nachhinein sagen, ich bereue was, sondern ich denke mir so, das musste so passieren, wie es passiert, damit es jetzt so ist, wie es ist.
Damit es sich so zusammenfügt quasi, ne?
Ja, genau, ja. Genau.
Gibt nämlich, du hast auf Facebook zwei Sachen gepostet, wo ich mich frage, ob du damit Erfahrung gemacht hast. Und zwar einmal hast du was gepostet zu dem Aspekt Panikattacke.
Ja.
Und einmal zu dem Aspekt, dass Isolation... welche Gefahren das hat auf Menschen, die auf so krasse Veränderungen reagieren. Kriegt das nicht mal ganz zusammen. Also das sind Menschen, die irgendwie in Isolation ihren Alltag nicht mehr so angehen können, aufgrund,
ja,
weil halt irgendwie, ich kann nicht mehr um 8 Uhr rausgehen, um 8.30 Uhr auf der Arbeit sein und dann bis 16.30 Uhr arbeiten, was weiß ich. Hast du da irgendwelche Berührungspunkte, Erfahrungen selber gemacht mit, wo du sagst, okay, ich bin da jetzt darauf sensibilisiert und ich weiß, wie scheiße sowas sein kann und wie gefährlich sowas sein kann? Oder war der einfach so, ich finde, das ist ein wichtiges Thema?
Ich habe ein bisschen Erfahrung damit. Ich würde aber wenn man sich wirklich mit dem Thema Depression auseinandersetzt oder bipolare Störung und diese ganzen Ausfächerungen da, dann sieht man erstmal, wie wirklich krass das ist. Also ich hatte einen Fall, da bin ich mit 2 Jahren Gesprächstherapie, bin ich da wieder gut rausgekommen.
Okay.
So. Aber ich finde es einfach wichtig. Und einer der Hauptgründe, warum ich Comedy, wenn du mich damals in der 5. Klasse gefragt hättest, warum will ich auf die Bühne, dann würde ich sagen, weil ich Leute zum Lachen bringen will und weil ich diese Bestätigung haben will. Mhm. Das hätte ich dir damals. Jetzt, wenn du mich fragst, warum du Comedy machst, ist, weil für mich ist das ein super Weg, um Leuten das Gefühl zu geben, dass sie nicht allein sind. So, ne? Also, wenn man lacht, dann fühlt man sich nicht allein.
Ja, das verbindet.
Verbindet, so. Und das ist, und wenn ich da auf meine eigene Geschichte mit depressiven Phasen zurückblicke. Einsamkeit ist wirklich katastrophal. So, das macht dich kaputt. Und vor allem, wenn nicht nur die reelle Isolation, also sprich, du bist einfach in deiner Wohnung, hast keine Arbeit und hast auch keine Freunde, weil das hatte ich ja nicht in Köln. Hatte ich nicht. Ich hatte kein soziales Umfeld und so. Hatte ich alles nicht. Sondern das Schlimmste ist, wenn du dann auch noch im Kopf dich isolierst, ja, und dich immer mehr in dich selber zurückziehst, ja. Und damit meine ich nicht, dass du introvertierter wirst. Ich würde mich als einen introvertierten Menschen bezeichnen, aber so deine Durchlässigkeit verringert sich dann einfach. Nicht, weil du introvertiert bist, sondern weil du dich einfach zumachst und weil du Angst hast und dich immer mehr vergräbst, so. Und so ging es mir zumindest. Und deswegen halte ich Comedy da einfach wirklich für eine sehr, sehr gute Sache, wenn man mit dem Humor was anfangen kann. Ne? Das ist natürlich immer vorausgesetzt, aber es gibt halt so viele. Deswegen wird da schon irgendwas dabei sein. Ja? Und ganz viele Leute schreiben mir dann irgendwie, zum Beispiel, mir hat jetzt auf Facebook hat mir eine Dame geschrieben, ihr Sohn hat Asperger. Ja. Und der vergräbt sich halt immer in sein Zimmer und sie hat es als Rededurchfall bezeichnet. Das heißt, er redet anscheinend einfach die ganze Zeit. Und sie hat sich mal ein Video von mir angeguckt und er hat das gehört. Und das war der erste Moment seit langem, wo er aus seinem Zimmer wieder rauskommt. Und dann guckt sich die Mama und der Sohn, guckt sich dann ein Video von mir an und lachen drüber.
Doch schön.
Und das, ja, also deswegen, wenn es darum geht, ja Maxi, würdest du denn nicht gerne auch Olympiastadion spielen oder hättest du nicht auch gerne einen Comedy-Preis? Naja, es gibt einen Aspekt in mir, der das auch irgendwo so sieht, ne? Aber wenn ich so eine Geschichte höre, dann denke ich mir so, nee, das ist eigentlich für mich der Real Deal. Das ist für mich der Real Deal. So. Und das reicht mir. Und wenn ich sowas lese, denke ich mir jedes Mal, selbst wenn ich den Rest meiner Karriere vor 30, 40 Leuten spielen müsste oder vor 20, dann wird es zwar mit dem Geld richtig scheiße und ich müsste mich enorm einschränken, aber ich würde es trotzdem machen, weil das ist geil.
Es ist so eine lebensverändernde Geschichte, die die Mutter mit dir teilen wollte, um dir zu zeigen eigentlich, was deine Kunst noch leisten kann.
Ja, voll. Ja. Für mich, ja, ja. Und das wäre doch eine schöne Klammer zu deiner ersten Frage, was Humor leisten kann.
Ja, genau. Ja, schön. Ich habe noch ein paar Fragen, aber lass mal, vielleicht ein andermal, muss nicht heute.
Nee, Tobi, ich hab noch Zeit. Such dir eine Frage aus, die dich wirklich brennend interessiert. So wie die letzten Fragen auch, von denen, die du noch hast. Und dann eine mache ich noch. Auf eine habe ich noch Lust.
Auf eine hast du noch Lust. Pass auf. Ich habe dich ja in Mannheim gesehen und habe ja gesehen, wie groß diese Bühne ist. Ich weiß das auch aus eigener Erfahrung, weil ich auf dieser Bühne schon zweimal stand. Im Kapitol in Mannheim.
Super.
Du nutzt die Bühne ja aus. Ne? Du gehst nach links, du gehst nach rechts, stellst dich in die Mitte. Du machst ja wirklich sau viel. Oder du interagierst auch mit dem Publikum. Wo ich mir dann die Frage stelle, ist das alles spontaneous? Oder sagst du dir, okay, mir ist jetzt, oder also so spontan, ich gehe jetzt nach links, ich gehe jetzt nach rechts. Oder ich mach's halt einfach, weil mir danach ist, genau. Oder hast du das einstudiert? Auch diese Interaktion mit dem Publikum. Ich weiß es nicht. Also als ich damals ja gelacht habe, hast du ja sehr geil reagiert. Ich kann dir auch sagen, an welcher Stelle ich gelacht habe. Das war die mit den rosa Bademänteln und den zwei leuchtenden Dildos.
Ah, okay, ja. Ja.
So, das war mein Lacher. Und meine Freunde.
Ach geil, das warst du, der Elchlacher.
Das war dieser Lacher, wo du ja dann spontan reagiert hast mit, ja, und einen davon habe ich jetzt eingeladen.
Nice.
So, und
wie geil.
Ich wusste das ja nicht. So, dass man
ach,
das
Tobi,
so
wie geil.
Ich wusste das ja nicht. Und dann schreiben mich Freunde an und sagen so, Digga, bist du das? Sekunde 4 oder so. Ich dachte, so weiß ich nicht, muss ich gucken.
Ja, aber Tobi, du beschreibst, weil du vorher über Glück gesprochen hast, was muss man machen? Du hast mir einen unfassbar geilen Moment geschenkt. So, das warst du. Das war nicht ich. Das warst du in dem Moment. So. Und das konnte ich nicht planen in dem Moment. Verstehst du? Aber dieser Lacher ist wirklich einer der Gründe, warum auch das Video so rund ging, weil es ein echter Lacher war. Es war kein eingespielter Lacher, sondern da hat ein echter Mensch, der gerade von irgendwas berührt ist, was da vorne passiert, der hat da wirklich gelacht. So, ich bin dir da auf jeden Fall wahnsinnig dankbar, dass du da warst. Nein, ehrlich, wirklich. Also, das haut mich jetzt total um, sag ich dir ganz ehrlich, finde ich mega. Und dass deine Freunde halt auch wissen und hören, dass das dein Lacher ist, finde ich sensationell. Finde ich voll geil.
Ja, okay. Aber zu der Frage. wie viel gibst du dir selber vor an der Stelle? Also zum Beispiel, Gott, du hast ja so viele Interaktionen an dem Abend gemacht. Auch mit dem Typen, der da irgendwie mit dem Star Wars T-Shirt in der ersten Reihe saß oder was
weiß ich. Ja, ja.
Wie viel Spielraum gibst du dir selber in deinem Skript, also in deinem Text, der ja geskriptet ist, weil du das ja irgendwie visualisiert hast zum Lernen oder was auch immer? Wie viel Spielraum gibst du dir selber für Interaktion?
Unendlich. Unendlich. Jetzt kommt wieder so ein Klugscheißersatz, ne? Aber ich kann es leider nicht anders, es tut mir so leid. Es gibt da so einen Satz, der heißt, die Karte ist nicht das Territorium. Hast du das schon mal gehört?
Nee, aber ich kann mir vorstellen, worauf es hinaus will.
Wo glaubst du, worauf es hinaus? Das würde mich jetzt echt interessieren, was deine Meinung ist. Wo glaubst du, wo es hingeht?
Die Karte ist nicht das Territorium, sondern dein Kopf. So, dass du dir selber deine Grenzen absteckst. Wo du sagst,
ja,
okay, ich gehe bis dahin und nicht weiter. Zum Beispiel
okay,
darüber darfst du Witze machen, aber darüber nicht. Das ist ja dein Kopf, der dir das sagt.
Ja.
So, du gibst dir selber die Grenzen.
Und
das ist sowas, wie du vorhin gemeint hast, wenn man sich selber labelt mit ich bin One-Liner-Typ, ich bin Storyteller, dann begrenzt man sich und seine Kreativität auf ein Spektrum. Wenn man jetzt aber zum Beispiel sagt, okay, ich kann Stand-Up machen, aber ich kann auch super tolle Gedichte schreiben, aber ich will eher Stand-Up machen, aber wenn mir jetzt mal nicht nach lustigen Sachen ist für Stand-Up, dann schreibe ich halt Gedichte. Weil so war ich meine. Du musst dich ja nicht einschränken in deiner Kreativität, weil sonst kommt am Ende nur Quatsch raus. der dir vielleicht gar nicht will. Also wenn mir, das meinte ich vorhin am Eingang auch, wenn ich sage, ich will diesen Podcast machen, wenn mir danach ist und nicht, weil ich jede Woche einen produzieren will oder kann, weil dann fühle ich mich irgendwie dazu gezwungen, dann mache ich das vielleicht nicht mehr so gerne. Mhm, und deswegen würde ich mich halt in dem, was ich tue, eher einschränken oder mich selber abfacken. Aber ich weiß nicht, was der Spruch meint. Vielleicht willst du mich aufklären.
Okay. Ja, boah, hoffentlich kriege ich es hin, ey. Ich weiß gar nicht, der Satz kam mir gerade, aber ich habe jetzt auch selber keine Ahnung, worauf ich hinaus will. Okay, also, die Karte ist nicht das Territorium. Wenn du auf Google, also nicht Google Maps ist ein schlechtes Beispiel, aber nehmen wir an, du hast eine Karte, ja, und du siehst da eine Karte von Köln.
Ja.
Dann siehst du auf dieser Karte, siehst du den Klodwigplatz.
Ja.
Ja. Aber der Klodwigplatz auf der Karte ist nicht der Klodwigplatz in der Realität. Auf der Karte steht drauf, guck mal, du gehst hier die Annostraße runter, ja, dann bei der Severinstraße rechts geradeaus und dann kommst du zum Klodwigplatz. Mhm. Und wenn du diesen Weg in der Realität abgehst, ist vielleicht auf einmal auf der Annostraße ein Autounfall. Und die Straße ist gesperrt. Das heißt, du musst einen anderen Weg auf einmal gehen.
Ja.
Ja? Und du musst dich auf einmal umstellen, weil im Territorium sich Umstände entgeben, die auf der Karte nicht zu sehen sind.
Ja.
Ja. Und so sehe ich es ein bisschen mit Stand-up. Deine Setlist, das ist die Karte. Ja, okay, an vierter Stelle kommt meine, dann habe ich meine Setlist und dann an vierter Stelle steht dann vielleicht, okay, dann spiele ich meine Nummer über, keine Ahnung, ich erfinde jetzt was, Starbucks, ja. Aber ich weiß auch, dass das nicht das Territorium ist, weil wenn ich auf der Bühne bin und ich kriege auf einmal einen völlig anderen Impuls, dann vertraue ich dem, weil ich weiß, dass es dann authentisch und besser wird in der Regel, wenn ich dem Instinkt einfach vertraue, ja. Und wenn ich einen Zwischenrufer habe, dann höre ich schon, am Zwischenrufer höre ich schon, gehe ich drauf ein oder ignoriere ich ihn, ja. Und an dem Abend, wo du dabei warst, war es einfach so, dass sehr viele Zwischenrufer was in mir ausgelöst haben, das ich nutzen konnte.
Ja.
Ja. Das heißt, ich nutze diese Reaktion. Und das heißt, von diesen ganzen Reaktionen war nichts geplant. Also von diesen ganzen.
Ja, wie auch. Das
kannst du nicht. Wie gesagt, das ist ein bisschen Glück. So, ja. Und ja, also, boah, ich glaube, ich habe es gerade viel zu viel. Ich glaube, das war eigentlich die Antwort, die du wolltest. Nein, es war nicht geplant. Sorry, dass ich es wieder so kompliziert gemacht habe.
Nein, das ist aber in Ordnung. Du sagst, okay, du schränkst dich nicht ein, wenn sich da was ergibt, dann nutzt du die Chance.
Ja.
Was heißt bestmöglich, aber in deinem
genau.
Sinne.
Genau.
Und entweder ist es halt, ergibt sich dadurch wieder eine lustige Situation.
Ja,
oder
genau.
Halt nicht. Aber du hast dein Bedürfnis, deinem Drang nachgegeben. So.
Es ist nicht wirklich Drang, weil ich möchte es auch nicht erzwingen.
Nee,
ja,
aber
das
ich
heißt,
meinte den Drang, wenn ihr sagt, okay, der Zwischenrufer, der passt mir gerade, ich kann dazu was sagen oder kommentieren, dann mache ich das.
Ja.
Und wenn nicht, dann lass es bleiben.
Es ist 100% intuitiv.
Krass. 100%.
Ja, es ist nichts. Was heißt 100% intuitiv? Klar, manchmal kommt ein Heckler und ich habe auf einmal einen Konterspruch, der gut funktioniert und dann wiederhole ich den zum Teil. Ne? Das mache ich manchmal. Aber er kam trotzdem intuitiv irgendwann mal. So. Ne? Aber ich würde schon sagen, dass alle Interaktionen, die ich habe, ja, die sind intuitiv in dem Moment, ja.
Okay, cool.
Und das ist eine Sache, die lernt man. Man lernt, sich da zu vertrauen. Ja, also das hat man nicht von jetzt auf gleich.
Es gibt welche, die können das schon schneller, besser oder schneller und andere, die brauchen halt ein bisschen länger. Genau.
Ich sag mal, es gibt Leute, die trauen sich schneller.
Ja.
Ja, weil dass du das auch könntest, das steht für mich völlig außer Frage. Also darüber, du kannst zuhören, ja, und du kannst antworten. Ja, und das ist alles, was man braucht, um mit einem Heckler umzugehen. Mehr braucht's nicht.
Ja, oder ich überhöre es halt einfach, ne? Also
auch, klar.
Also, okay, cool. okay, ja, cool. Cool. Also ich bin jetzt total geplättet von diesem Podcast.
Echt? Oh, es tut mir sehr leid.
Nein,
ich habe immer das Gefühl,
weil es einfach mega interessant ist, darüber zu reden. Es ist nicht einfach anstrengend gewesen, sondern halt einfach halt auch mein Ziel in diesem Podcast ist immer irgendwie nicht nur zu sagen, dein erster Auftritt, dein schlecht. Also ich rede darüber auch mal, wenn mir dann nichts anderes einfällt. Schlechtester, bester Auftritt. Aber ich finde, der Künstler ist ja nicht nur Künstler, sondern halt auch Mensch. Und mich interessiert mich viel mehr für den Menschen als für den Künstler. Weil den Künstler, den kann ich im Internet angucken. Oder ein Zeitinterview lesen. Was weiß ich. Aber ich finde das Menschliche irgendwie viel interessanter. Und vielleicht interessiert das auch andere eher, weil man dich als Künstler ja irgendwie schon kennt.
Ich finde, das ist ein sehr guter Ansatz für einen Podcast. Ich finde, das hast du da sehr gut formuliert und ich glaube auch, dass du da ein Bedürfnis ansprichst, was nicht so wirklich bedient ist. So, weil wenn du die meisten Comedy-Podcasts hörst, so da sind sie alle so im Abliefermodus.
Ja, und genau, ich kann momentan keinen Comedy-Podcast hören. Also
ich auch nicht.
Ich sage seit mehreren Folgen schon, mein Podcast ist momentan Zeitverbrechen.
Ja.
So, wie Sabine Rückert eiskalt über die Abgründe von Menschen in Deutschland spricht.
Ja, wie heißt der nochmal?
Kannte gleich schreiben, Zeitverbrechen.
Zeitverbrechen, oh ja, das hört sich ja auch schon super interessant an. Also, aber fand ich gut und ich fand es auch total angenehm, so mit dir zu reden, weil ich merke, du bist interessiert dran, ja. Dich interessiert's wirklich.
Ja, zum Beispiel, ich habe ja, wie gesagt, in Vorbereitung auf den Podcast habe ich ja euren nochmal gehört und ich habe da nicht das Gefühl in keiner Sekunde gehabt, ihr sitzt da jetzt mit einem Skript und sagt, das will ich jetzt aber noch was Lustiges sagen. Sondern es ist wirklich so ein, nicht nur ein Gespräch auf Augenhöhe, man hat das Gefühl, in eurer Küche oder was weiß ich, wo ihr sitzt, dabei zu sein, sondern es ist halt einfach so ein netter Talk. So, und dann kann man reinhören und man kann genauso gut wieder abschalten, aber man ist nicht drauf angewiesen, irgendwie alles am Stück angehört zu haben, um zu sagen, hey, weißt du noch letzte Folge oder vorletzte Folge? Gut, ihr sagt dann vielleicht nochmal was, aber was war das, die Folge? Der Rand über lass die Kinder schreien.
Ja. Lass die Kinder einfach schreien, ja.
Ja, da musste ich auch sehr lachen. Wenn das will, gut, das ist aber
lass es schreien.
Genau, und ich habe halt nicht das Gefühl gehabt, dass ihr da auf Kohlen sitzt, um lustig zu sein.
Es war einfach ein gutes
Gespräch und wenn was lustig ist, lacht ihr. Bums.
Genau. Und wenn einfach mal 40 Minuten nichts lustig ist, dann ist es halt einfach nicht lustig so. Dann ist es halt manchmal so. Ich glaube, was Comedy wirklich. Comedy wird einfach so ein bisschen missverstanden, so, dass es beim Comedy nur ums Lachen geht. So, klar, das ist natürlich das Alleinstellungsmerkmal von Comedy und das sollte natürlich auch passieren, aber Comedy ist für mich auch immer auch eine Erzählweise und auch immer etwas, wie etwas zum Ausdruck gebracht wird. Dave Chappelle finde ich nicht immer mega witzig.
Ich habe gesehen, letztens in Berlin mit Ben Schmid warst du da.
Ja, genau, da war ich auch. Ich fand den Auftritt nicht mega witzig, aber trotzdem, wenn der wieder nach Berlin kommt, kannst du dir aber sicher sein, dass ich da wieder hingehen werde. Weil ich es einfach ich finde es interessant und das finde ich so geil an Stand-Up-Comedy. Es ist eines der letzten Instanzen, wo nicht irgendwie geguckt wird, was darf man sagen und was nicht. Was ist irgendwie, bevor du auf die Bühne gehst, keiner guckt nochmal über deinen Text drüber und sagt dir, was du machen darfst und was nicht.
Ja.
Ja. So, theoretisch haben wir alle Freiheiten, das auszudrücken, was wir ausdrücken wollen. Und damit rede ich nicht nur von politischen Meinungen, das meine ich ganz und gar nicht, sondern ich meine davon so, hey, ich habe neulich ein Kind hinfallen sehen und das Kind flog so lustig hin, dass ich euch das jetzt unbedingt erzählen muss.
Ja.
Es können solche Sachen sein, ja. Man muss hier nicht die große Welt erklären oder einen depressiven Poetry-Text vortragen, außer man möchte das selber wirklich, ja. Und das ist für mich das, was mich an Stand-Up wirklich so fasziniert, dass ich mit der Kunstform wachsen kann und dass sich das weiter verändert und dass ich alle Dinge, die sich in mir verändern, dass ich die auch auf die Bühne bringen darf. Ja. Und ich erzähle es dem Publikum und dann kommt und dieses Interagieren auch mit dem Publikum, dieses immer wieder neu finden, wie man es kommuniziert. Ich sag's dir einfach, wie es ist. Ich liebe es einfach von Grund auf. Also ich liebe Stand-up, ja. Und
ist ja
ich
wieder ein Baby. Wenn du ein Set hast, dann siehst du es aufwachsen. So, das ist
ja
klar.
Ja.
So, du hilfst,
genau.
Du fütterst es, es wird größer, ja. Dann wird es noch größer. Du liebst es irgendwann und dann sagst du, okay, und jetzt lass ich es frei.
Und ich bin nach Hause gefahren. Und ich hatte ja einen Auftritt in Dortmund und in Blattling und so. Und da habe ich jetzt ein neues Bit ausprobiert. Und das Bit ist wirklich, ist richtig gut geworden. Und dann dachte ich mir, boah, das ist das Geilste, was es gibt. Ein neues Bit, das einfach gut ist, das rund ist, das eine gute Haltung hat, das plastisch ist, nicht albern, so, sondern was mir einfach super gut gefällt, ja. Und da habe ich mir so gedacht, so, boah, das könnte ich mein Leben lang machen. Wenn ich denn darf, ja, wenn es denn geht, wenn es denn Leute gibt, die sich das dann in 50 Jahren auch immer noch anhören wollen, was ich dann zu sagen habe. Aber nee, das finde ich klasse.
Dann wirst du der nächste Don Clark.
Kein schlechtes Leben, wenn wir mal ehrlich sind.
Also Don Clark, an die Hörer an dieser Stelle zum Schluss, ist ein Kollege aus Hamburg und der ist... Das ist einfach, der rasiert.
Unfassbar. Sensationell, geiler Typ.
Okay. Ich danke dir, Maxi, für die Zeit und für diesen Podcast und für dieses Gespräch. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und klickt euch mal rein bei Maxi Stettenbauer oder in seinem Podcast Stettentime. Genau. Das, oder hast du noch was zu sagen?
Nein, Tobi, ich finde, du hast das wunderbar gemacht und mir hat sehr viel Spaß gemacht und nein, und fand's einfach mal richtig cool wieder hier, weil ich finde über Comedy reden einfach immer geil. Und ja, und möchte mich einfach nur bedanken, dass ich dabei sein durfte.
Vielen, vielen Dank, Maxi.
Gerne, gerne.
Bis dann, ciao.
Adieu.